Ich lese uns den Predigttext für den heutigen Sonntag und der steht in der Apostelgeschichte, Kapitel 1, die Verse 6 bis 14. Die Apostel, die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen: Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten, das Reich für Israel? Er aber sprach zu ihnen: Es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und als er das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern. Die sagten: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, der heißt Ölberg, und liegt nahe bei Jerusalem einen Sabbatweg entfernt. Und als sie hineinkamen, stiegen sie hinauf in das Obergemach des Hauses, wo sie sich aufzuhalten pflegten, Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus, und Simon der Zelot und Judas, der Sohn des Jakobus. Diese alle waren stets beieinander, einmütig im Gebet samt den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und seinen Brüdern. Herr Jesus, ich möchte dir Danke sagen für dein Wort. Ich möchte dir danken, dass du auch heute Morgen wieder zu uns redest. Ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen öffnest, dass dein Wort in unseren Herzen sich ausbreiten darf, Frucht bringt, dass du alles Störende hinwegnimmst und dass du meinen Mund füllst, damit ich deinen Ruhm und deine Ehre verkündige. Amen. Wenn ich einen Brief schreibe, was ja nicht mehr so häufig vorkommt im Zeitalter von WhatsApp und anderen Nachrichten, oder auch eine Postkarte schreibe, dann geht es mir ganz häufig so, dass ich anfange normal zu schreiben und irgendwann merke ich dann, ja, ich möchte eigentlich dieses und jenes noch auf die Postkarte oder in den Brief reinschreiben, aber der Platz reicht nicht mehr aus. Und dann fange ich an, immer ein bisschen kleiner zu werden und vielleicht auch so am Rand so ein bisschen was zu schreiben, damit das, was ich weitergeben möchte, doch auch noch irgendwie lesbar ist und die Empfänger erreicht. Im digitalen Zeitalter kennt ihr das vielleicht auch, da habt ihr irgendeine Antwort oder irgendetwas weiterzugeben in ein Feld, was euch vorgegeben ist, und dann stellt ihr irgendwann fest, der Platz reicht nicht mehr. Und dann muss man irgendwo zusammenschieben und dann vielleicht Worte streichen, das ist ja heute alles sehr leicht möglich. Überhaupt im digitalen Zeitalter, da machen wir kopieren Sachen, paste und copy, setzen das irgendwo anders rein, aber früher war das ja nicht so. Als der Arzt Lukas die Apostelgeschichte geschrieben hat, da hat er eine Rolle vor sich gehabt, die er beschrieben hat, und da konnte er eben nicht mal mit dem Tintenkiller irgendwo mal was auslöschen und dann wieder neu anfangen. Da gab es keine Delete-Taste oder Paste and Copy, um da entsprechend die Texte zu verändern. Lukas hat, als er die Apostelgeschichte geschrieben hat und auch das Evangelium, sich vorher Gedanken gemacht, was möchte ich eigentlich schreiben? Was soll in diesem Buch stehen? Wo fange ich an und wo höre ich auf? Und das Interessante ist, dass Lukas uns zweimal einen Bericht gibt von der Himmelfahrt von Jesus. Den einen Bericht haben wir eben gehört in der Apostelgeschichte. Es ist der Beginn der Geschichte der Apostel ab dem Zeitpunkt, wo Jesus zum Himmel zu seinem Vater aufgefahren ist. Das Interessante ist, dass er im Evangelium auch die Himmelfahrt erwähnt und damit endet sein Evangelium. Von der Geburt Jesu an, von der Ankündigung der Geburt an, damit beginnt das Lukas-Evangelium und es endet mit der Himmelfahrt. Und wenn wir den Text aus dem Lukas-Evangelium lesen, dann habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass Lukas gemerkt hat, okay, jetzt komme ich am Ende meiner Schriftrolle an. Jetzt habe ich nicht mehr so viel Platz. Die ist jetzt leicht zu Ende. Übrigens, das Lukas-Evangelium, die Apostelgeschichte sind die dicksten Bücher, die wir im Neuen Testament haben. Und das Lukas-Evangelium ist das Maximale, was man damals auch auf einer Schriftrolle schreiben konnte, denn die Kapazitäten waren einfach beschränkt, einfach vom Gewicht her. Und von der Länge, da gab es eben auch eine Datenmenge, die entsprechend auf so eine Schriftrolle niedergeschrieben werden konnte. Und jetzt endet er oder kommt zum Ende seines Evangeliums und er merkt, so stelle ich mir das vor, ich möchte ja noch die Himmelfahrt Jesu irgendwie noch reinbringen. Und das tut er in ganz knappen Worten. Und ich lese uns jetzt die letzten Verse aus dem Lukas-Evangelium. Da heißt es, da eröffnete Jesus ihnen, also den Aposteln, das Verständnis, dass sie die Schrift verstanden. Und vorher sagt er noch, er sprach aber zu ihnen, das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Und sprach zu ihnen, so steht's geschrieben, dass Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tage und dass gepredigt wird in seinen Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern, fangt an in Jerusalem und seid dafür Zeugen. Und siehe, ich will euch auf euch herabsenden, was mein Vater verheißen hat, ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr ausgerüstet werdet mit Kraft aus der Höhe. Er führte sie aber hinaus bis nach Bethanien und hob die Hände auf und segnete sie. Und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf gen Himmel. Sie aber beteten ihn an, kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude und waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Also hier auch nochmal ein Bericht von Lukas, bisschen kürzer als in der Apostelgeschichte. Aber auch manches, was er in der Apostelgeschichte nicht erwähnt hat, weil er es ja hier schon beschrieben hat. Ihr seid meine Zeugen. Und fangt damit an in Jerusalem. Wofür sollen denn die Apostel die Nachfolger Zeuge sein? Und was bedeutet das überhaupt, Zeuge sein? Das Wort Zeuge, was hier im Griechischen steht, was Lukas übrigens ganz häufig verwendet, heißt Martyros. Daher ist abgeleitet das spätere Wort Märtyrer. Also Zeuge sein und dann auch bereit sein, um des Glaubens willen zu sterben. Aber dieser Begriff des Märtyrerseins im Sinne, sein Leben dafür zu opfern, das kam eigentlich erst später. Zunächst einmal bedeutet dieses Wort einfach schlicht Zeuge sein von dem, was du erlebt hast, beziehungsweise was ihr erlebt habt. So wie, wenn man zum Beispiel einen Unfall miterlebt, da ist man Augenzeuge. Man hat diesen Unfall gesehen und man kann beschreiben, was passiert ist. Und Jesus sagt nun, ihr seid dafür Zeugen, für diese Botschaft, die ich euch anvertraut habe. Und er macht nochmal deutlich, dass diese Botschaft nicht aus irgendetwas entstanden ist, sondern dass sie Fuß fasst im Alten Testament, in der Botschaft der jüdischen Bibel, bei Mose im Gesetz, bei den Propheten und den Schriften, den Psalmen. Das ist Inhalt und die ganze Schrift bezeugt eines, dass Jesus sterben und leiden muss, dass er auferstehen wird und dass die Möglichkeit da ist, umzukehren. Und für diese drei ganz lebensentscheidenden Aussagen seid ihr Zeugen. Das habt ihr weiterzugeben. Das erste, das Leiden von Christus. Ihr seid Zeugen, dass Christus leiden musste. Manche von euch mögen den Evangelisten, er ist jetzt glaube ich auch schon 80 Jahre alt geworden, Ulrich Pazani kennen. Ulrich Pazani hat sein Leben Jesus zur Verfügung gestellt als einer, der die gute Nachricht deutschlandweit und auch in Europa verkündet hat und weiter verkündet. Und wer ihn in der letzten Zeit mal erlebt hat, der hat das mitbekommen, dass Ulrich Pazani immer wieder von der sogenannten Jesus-Demenz spricht. Damit macht er deutlich, dass in unserer Gesellschaft, in unserem Land, der Name Jesus in Vergessenheit gerät oder in Vergessenheit geraten ist und auch in den Gemeinden die Botschaft von Jesus, die zentrale Botschaft, vergessen wird bzw. an den Rand gestellt wird. Jesus-Demenz. Jesus macht deutlich, wenn ihr Zeugen meines Dienstes seid, in meinem Dienst steht, dann habt ihr das eine zu verkündigen, dass Christus leiden musste, dass er sterben musste. Das ist die zentrale Botschaft, die wir weiterzugeben haben. Warum? Weil in dem Sterben Jesu am Kreuz er den Zugang zum Vater im Himmel geschaffen hat. Indem Jesus am Kreuz stirbt, hat er deine und meine Sünde auf sich genommen und die Strafe, die wir verdient hätten, hat er auf sich genommen. Das ist die zentrale Botschaft der Erlösung. Wir sind nicht in der Lage, uns selber zu retten, auch wenn wir das immer wieder versuchen. Viele Menschen meinen, wenn ich mich anstrenge, wenn ich fromme Lieder singe, wenn ich regelmäßig zum Gottesdienst gehe und bete, dass ich dann vor Gott wohlgefällig bin und gerettet bin. Nein, das geht nicht. Wir können nicht durch unsere Taten, mögen sie noch so gut und gut gemeint sein, uns retten. Dafür ist Jesus ans Kreuz gegangen. Er hat uns erlöst. Und diese Welt sehnt sich nach Erlösung, weil wir in allen Lebensbereichen merken, da ist Bruch da, da ist Zerbrochenheit da, da ist Unfriede da, Unversöhnlichkeit. Im eigenen Versagen, aber auch in dem, was andere Menschen uns antun. Ihr seid meine Zeugen für diese Tat der Erlösung, dass ich für euch leiden musste. Die Jesus-Demenz. Wir reden heutzutage viel von Gott, aber dass Jesus Gott ist, dass in Jesus sich Gott offenbart hat, das gehört mit dazu. Da draußen im Eingang sind einige kleine Flyer ausgelegt zu verschiedenen Themen und ich habe vorhin den Flyer gelesen, wer ist Jesus? Und das sage ich jetzt mal so ganz offen, da fehlt was. In diesem Flyer fehlt das Zentrale, was wir eben in dem Lied gesungen haben, dass Jesus ganz Mensch war und dass Jesus ganz Gott ist. Das ist eine ganz zentrale Aussage unseres Glaubens. Wenn Jesus nämlich nicht Gott wäre, wäre er nicht in der Lage, unsere Sünde wegzunehmen. Er ist derjenige, der sündlos geblieben ist. Er war ganz Mensch. Er hat alle Versuchungen, die wir als Menschen erleben, auch erlebt. Aber ohne Sünde. Das ist der Unterschied zwischen ihm und uns. Jesus ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Und das zeigt sich auch darin, dass Jesus diese Vollmacht hat, im Namen Gottes Menschen vom Tode aufzuerwecken, dass aus seinem Munde das Wort Gottes kommt, dass diese Auferstehungskraft in ihm gegründet liegt. Er ist selber von den Toten auferstanden. Gott, der Vater, hat ihn auferweckt. Aber als Jesus dem Lazarus begegnet ist, einem seiner Freunde, der verstorben war, der schon im Grab anfing zu vergammeln, Da spricht Jesus zu ihm: Lazarus, komm heraus. Und indem Jesus diese Worte sagt, wird deutlich, er hat die Macht, Menschen aus dem Tod ins Leben zu rufen, weil er Gott ist. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden, sagt Jesus. Darum geht hin. Und wir stehen als Nachfolger von Jesus, die wir uns als Christen bezeichnen, die wir uns nach dem Messias benennen, in diesem Dienst, diese Botschaft weiterzugeben. Und wir dürfen das mit Freuden tun. Warum? Weil Jesus regiert. Jesus regiert. Glaubst du das? Dass Jesus alle Macht hat? Oder lebst du unter dieser depressiven Glocke, das Böse nimmt Überhand und es wird alles schlimmer in unserer Gesellschaft? Ja, und wir erleben ja diese Spannung. Jesus hat das auch erlebt, als er vom Satan versucht wurde. Da sagt der Satan doch glatt zu Jesus: Schau, mir sind alle Reiche dieser Welt gegeben. Wenn du vor mir niederfällst, will ich sie dir geben. Das ist natürlich eine Lüge, weil der Satan nicht in sich selbst diese Macht hat, sondern weil Gott ihm diese beschränkte Macht möglich gemacht hat, aber darüber steht immer Gott selber. Und die Jünger damals, die fragten ja, wir erleben ja das Römische Reich. Wir erleben ja das Böse vor unseren Augen und die römische Herrschaft, da gab es zwar Gesetz und Ordnung, aber die konnte auch sehr brutal sein, gerade was die nichtrömischen Bürger anbetraf. Das war ein gewalttätiges Reich. Wann baust du dein Reich auf? Wann wird die Herrschaft der Römer besiegt werden? Das war so der Gedanke der Apostel. Und Jesus sagt ihnen, das weiß der Vater im Himmel. Euch ist es nicht gegeben. Ihr werdet es nicht gesagt bekommen. Aber was ich euch sage ist, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Er segnet sie und er sagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Und jetzt stellt euch vor, da auf dem Ölberg, wer von euch mal in Israel war, war sicherlich auf dem Ölberg. Und da steht man oben auf diesem Berg und wenn man Richtung Osten schaut, dann sieht man 1000 Meter runter ins Tal Richtung Jericho und Totes Meer und Jordanien und auf der anderen Seite Richtung Westen die Stadt Jerusalem vor einem. Und da sind diese 11 Apostel versammelt und Jesus sagt ihnen, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden, darum geht hin. Wir lesen sogar noch bei Matthäus im Evangelium, dass manche von den Aposteln zweifelten, ist er wirklich der Auferstandene? Aber wenn wir uns vorstellen, diese 11 Männer nehmen den Auftrag an und dass wir heute hier versammelt sind, ist ein Zeichen dafür, dass Jesus alle Macht hat. Die gute Nachricht von Jesus hat sich ausgebreitet bis nach Bad Rappenau. Von Jerusalem. Halleluja. Wir dürfen uns darüber freuen. Der Herr regiert. Er ist zum Himmel aufgefahren zu seinem Vater und er regiert. Anders, als sich die Apostel das vorgestellt haben und anders, als wir uns das auch manchmal wünschen würden. Aber wir dürfen Zeugen sein. Von dieser Kraft der Auferstehung. Der Herr wirkt in unseren Tagen. Und er tut das mit der gleichen Kraft, die es ermöglicht hat, dass ein Lazarus und dass er aus dem Tod auferweckt wurde und dass Menschen zur Umkehr geführt werden, aber dass sie auch heil werden in Christus. Ich habe Anfang dieser Woche eine der schönsten Traueranzeigen erhalten, die ich je bekommen habe. Eigentlich ist es keine Traueranzeige, sondern es ist eine Geburtsanzeige. Lass mich deine Herrlichkeit sehen, ist diese Anzeige überschrieben und darunter der Satz, dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth. Und dann steht da, Gott der Herr hat seinen Diener Adi in seine Herrlichkeit heimgerufen. Er liebte die, die Jesus anerkennen, kennen und bekennen. Sein Herz schlug für Erweckung in unserem Land. Sein Leben war gekennzeichnet durchs Beten. Predigen war seine Freude und seine Berufung. Wie freute er sich, wenn Menschen Jesus erlebten als den, der rettet, der heilt und befreit. Ich durfte Adi, der Anfang der letzten Woche am 6.5. heimgerufen wurde zu Jesus, persönlich kennenlernen. Mit 83 Jahren ist er verstorben. Und von der Evangelischen Allianz, wo ich im Arbeitskreis Gebet auch mit tätig bin, haben wir 2021 ein Online-Gebet angesichts der Pandemie, die ja zu der Zeit noch herrschte, begonnen. Und jeden Sonntagabend treffen wir uns zum gemeinsamen Gebet. Und Adi war von Anbeginn als über 80-Jähriger mit dabei. Und er hat etwas ausgestrahlt von dieser Freude, auch sein Humor, wenn er gebetet hat. Seine Frau war vor kurzem verstorben und er hatte darunter gelitten, jetzt alleine sein zu müssen, aber diese Freude eines Tages bei seiner Frau mit Jesus vereint zu sein. Und dann einige Zeit war Adi nicht mehr bei diesem Online-Gebet abends dabei. Der Grund war der, dass er zum Zahnarzt musste und zu der Zeit war noch Maskenpflicht und er wollte in die Praxis reingehen und wollte seine Maske nochmal zurechtrücken und er befand sich auf der Treppe. Er verliert den Halt, stürzt rückwärts die Treppe runter, bricht sich das Genick und ist gelähmt. Er überlebt mit schwersten Knochenbrüchen, Kiefer gebrochen, alles Mögliche. Und er landet im Pflegeheim. Und so habe ich ihn letztes Jahr besucht. Vorher kannten wir uns nur online-mäßig. Und es war eine Freude, sage ich euch, diesen Diener Jesus zu erleben. Da war nichts von Bitterkeit. Warum musste mir das noch passieren? Sondern er wusste sich in diesem Pflegeheim von Gott berufen und hingestellt. Und er sagt in meinem Leben, er konnte weiter noch reden, er war jetzt an den Rollstuhl gebunden und Rollator. Und er sagte, ich bin in meinem Leben noch nie so vielen Nationalitäten begegnet wie hier, so eng wie in diesem Pflegeheim. Und die brauchen Jesus. Die brauchen Jesus. Er kannte nicht diese Jesus-Demenz. Was er allerdings erkannte, und ich denke, da hat er recht gesprochen, er sagte, was mich erschüttert und bewegt, sind die vielen Demenzkranken in Deutschland. Die, die ihren Verstand verloren hat, die körperlich noch fit sind, aber nicht mehr denken können oder vergessen haben, dass sie denken können, wie auch immer. Und orientierungslos, in Anführungsstrichen, dahin vegetieren. Und er sagte, lasst uns dafür beten, dass Jesus diese Menschen heilt. Er hat darauf vertraut, dass Jesus diese Macht hat. Selber eingeschränkt. Aber er wusste, diese Menschen brauchen Jesus. Das heißt, auf dieser Traueranzeige morgen früh wird er in Wuppertal morgen früh um 9 Uhr beerdigt. Auf dem weißen Sarg wird eine Rose liegen und darum bitte keine Kränze und keine Blumen. Bitte keine Trauerkleidung tragen, denn in der frühen Christenheit wurde der Sterbetag als Geburtstag gefeiert, weil dann Kinder Gottes erstmalig den Herrn Jesus sehen. Was für eine Hoffnung, Warum? Weil da ein Zeuge ist, der selber nicht mit Augen Jesus gesehen hat, der aber diese Botschaft gehört und angenommen und geglaubt hat und selber von ganzem Herzen weitergetragen hat. Ich werde Jesus sehen an dem Tag, wo ich heimgerufen werde. Jetzt darf er Jesus sehen. Dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth. Wir sind Zeugen der Botschaft der Erlösung. Wir sind Zeugen der Botschaft seiner Auferstehungskraft. Und wir sind Zeugen der Botschaft der Umkehr. Oder wie Luther sagt, der Buße. Das Wort, was hier für Buße steht, heißt im Griechischen ein Umdenken, Metanoia. Dass mein Denken auf neue Wege geführt wird. Dass ich nicht mehr in den alten Bahnen denke, an mich denke, sondern das, was Christus groß macht. Das, was wir vorhin in diesem letzten Lied gesungen haben. Nicht mehr ich, sondern du, Herr Jesus. Dir möchte ich dienen, von ganzem Herzen. Dir möchte ich folgen. Und die Frage ist, folgst du Jesus? Oder folgst du deinen eigenen Plänen, deinen eigenen Zielen und Wünschen? Es ist Umkehr möglich. Du bist eingeladen, Jesus zu folgen. Und das bedeutet, frei zu werden von Bindung. Das bedeutet, Freude im Leben zu erfahren. Warum? Weil Jesus alles für uns getan hat. Und ich weiß, Jesus führt uns auch durch die Dunkelheiten dieser Welt hindurch. Und wir erleben das ja überall. Die Kriege, den steigenden Antisemitismus in unserem Land, in Europa und weltweit. Menschen brauchen Jesus. Ich war von Mittwoch bis Freitag in Brüssel. Wer von euch war schon einmal in Brüssel? Ja, einige Hände, drei Hände gehen hier hoch. Als ich dort ankam, in dieser Stadt, ich muss sagen, war jetzt nicht so das prickelnde Erlebnis von den Gebäuden, von der Architektur, Bausünden aus den 60er, 70er Jahren. Da, wo ich übernachtet habe, in dem Hostel, da kam ich mir so vor wie in Ankara. Wir haben ja 8 Jahre in Ankara gelebt. Ein Türkenladen neben dem anderen. Also mit Türkisch kam ich da gut durch. Französisch, Flämisch kann ich nicht. Die vielen Muslime, auch aus der arabischen Welt, aus Nordafrika. Brüssel ist die Stadt in der EU mit den meisten Nationalitäten, 180 Nationen in dieser Stadt vertreten. Erschüttert von den vielen Obdachlosen, die ich dort gesehen habe. Ich habe in meinem Leben noch nie so viele Obdachlose gesehen. Am Freitag, als ich zum Bahnhof ging, Menschen, die sich mit Drogen vollgepumpt haben, erschütternd. Menschen ohne Hoffnung. Zerbrochenes, zerstörtes Leben, überall sichtbar. Das ist Brüssel. Die europäische Hauptstadt neben Straßburg. Und jetzt darf ich mal bitten, dass die erste Folie gezeigt wird. Wird jetzt eingeblendet. Ich hoffe, ich stehe euch nicht im Wege. Das Bild kommt gleich. Einen Moment, dauert ein bisschen. Ja. Die Altstadt von Brüssel, ganz anders. Wunderschöne Schmuckbauten. Wie gesagt, fährt hoch, sehen wir gleich. Der große Markt kommt hoffentlich gleich zu sehen. Dauert noch. Brüssel, die europäische Hauptstadt, und wir waren dort als eine kleine Gruppe von etwa 20 Personen aus 10 verschiedenen Ländern, um für diese Stadt zu beten und um für Europa zu beten. Warum? Weil, das wisst ihr sicherlich alle, Belgien jetzt die EU-Ratspräsidentschaft übernommen hat. Und in Abständen, nach 6 Monaten, wechselt das ja wieder. Und es gibt Christen, die dann in diese Städte fahren, um dort für diese Stadt zu beten, die nun für 6 Monate die EU-Ratspräsidentschaft inneträgt. Beeindruckend, ich habe da jetzt keine Fotos davon, an diesem riesigen Gebäude, sieht aus wie ein Gefängnis, die EU-Kommission, wo Frau von der Leyen die Oberherrschaft hat, sozusagen als Kommissionspräsidentin mit den 27 Kommissaren. Daneben der EU-Rat und einige hundert Meter entfernt das EU-Parlament. Die drei wichtigsten Institutionen für Europa. Und hier nun auf dem Bild der große Markt, der große Markt von Belgien, von Brüssel. Ein imposanter Platz, gefüllt mit Menschenmassen. Viele Touristen, die kommen. Auf diesem Platz sind vor über 500 Jahren die ersten beiden evangelischen Christen verbrannt worden. Es waren die ersten protestantischen Märtyrer. Martin Luther hat ihnen zu Ehren sogar ein Lied geschrieben, dort auf dem großen Platz in Brüssel. Wenn man das Treiben in dieser Stadt sieht, mit den ganzen Kneipen und alles, was dazugehört, die Menschenmassen, die Touristen, dann der Außenrandbezirk mit der großen Not, da könnten wir ja verzweifeln. Ist Jesus wirklich der Herr? Regiert er wirklich? Ja, Jesus regiert. Und er wird wiederkommen und sein Reich aufrichten. Und jetzt darf ich die nächste Folie zeigen. Relativ unscheinbar, aber doch ganz zentral auf dem Platz links in dem Gebäude, Haus Nummer 28, eine Tür, 2 Fenster und rechts daneben ein Blick aus diesen Räumlichkeiten auf den großen Markt in Brüssel. Vor 7 Jahren haben ein britisches Ehepaar den Ruf von Gott vernommen, dort nach Brüssel zu ziehen, um dort Zeuge zu sein für Jesus. Und sie haben der Name dieses kleinen Ortes heißt 316-28, also 316 in Anlehnung an Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Diese Botschaft soll Brüssel hören. Und sie konnten diese Räumlichkeiten mieten, und dass eine christliche Künstlerin, die ganz tiefe Bilder malt, biblische Geschichten auf Leinwand bringt, und es ist ein Café, ein Gesprächsraum, eine Möglichkeit, sich die Bilder anzuschauen, und es kommen immer wieder Menschen vorbei. Bis 18 Uhr hat dieser Laden geöffnet, man kriegt da umsonst eine Tasse Kaffee, auch belgische Pralinen werden eingereicht, und die Menschen können dort ihre Not schildern. Zeit zum Gespräch, Zeit zur Begegnung. Ein unscheinbarer Ort. Sie sind dankbar für alle Spenden, die eingehen. Wer möchte, kann mal auf die Webseite zu Hause gehen. Solange die Gelder fließen, solange können sie die Miete bezahlen, immer für 3 Monate. Wenn sie das Geld nicht haben, dann muss der Laden geschlossen werden. Aber noch ist er offen. Und wir haben in dieser Stadt, wir waren in den Räumlichkeiten, hat mehrere Stockwerke, und haben gebetet für Brüssel. Der Antisemitismus erschreckend in dieser Stadt. Überall die Plakate, die sich gegen Israel richten, was noch angeschürt wird durch die arabisch sprechende Bevölkerung und die türkische Bevölkerung, die in dieser Stadt eben auch in großer Zahl zugegen ist. Wir haben gebetet. Und das Interessante war, und da sehen wir, Gott möchte, dass wir Zeugen sind und wir werden immer wieder erinnert, betet. Betet für uns, dass wir die Möglichkeit haben, von Jesus zu reden. Warum? Weil Jesus alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Und die ersten Jünger, was haben sie getan? Sie haben sich zum Gebet versammelt, in diesem einen Haus, in diesem Obergemach, aber auch im Tempel haben sie Gott gepriesen. Sie haben ihn gelobt. Das fing nicht erst an Pfingsten an, sondern gleich nachdem sie zurückkehrten nach Jerusalem, haben sie Gott gepriesen im Tempel, ihn gelobt und das mit großer Freude. Und das Schöne war, an dem Abend, als wir unsere Gebetszeit beendet hatten für die Stadt, da sagte eine der Verantwortlichen, in der ganzen Zeit, wo wir hier bisher waren, in den letzten Jahren, haben wir noch nie so viele Gespräche gehabt wie heute, dass die Menschen reingekommen sind und offen waren. Lasst uns beten, dass wir den Mut haben, Zeuge für Jesus zu sein. Dass wir dafür beten, dass dieser kleine, unscheinbare Laden, dass dort Segenströme ausgehen in die Stadt Brüssel hinein. Dass die junge Generation erreicht wird und diese Botschaft annimmt und weiterträgt. Dieser Laden ist, wie gesagt, der ist auch, wird noch renoviert, aber man sieht diese Kunstwerke und dann waren da so goldene Tücher und dann waren da so goldene Fetzen, ja, ist nicht so ganz gold, aber so goldene Fetzen, die waren da so angepinnt. Und da hieß es, wenn du die Geschichte von diesem Laden weitererzählen möchtest, dann nimm doch so zur Erinnerung so ein Stofffetzen und erzähle das weiter. Ich lege diesen Stofffetzen hier hin. Und wenn du sagst, okay, ich reiße mir da ein Stück von ab, ich möchte für diesen Laden weiter beten, dann mach das und bete dafür. Oder schneidet ihr ein Stück ab, vielleicht habt ihr hier noch eine Schere, dann könnt ihr kleine Schnipsel machen. Das bedeutet Zeuge sein, weiter zu erzählen von dem, was Gott getan hat. Manchmal sind das ja Bruchteile von Sekunden, kennt ihr das auch, wo ihr merkt, jetzt wäre die Möglichkeit da und dann ist die Entscheidung, mache ich es oder mache ich es nicht. Und wir dürfen darauf vertrauen, dass der Heilige Geist in uns wirkt. Und er möchte, dass wir von ihm erzählen. Letzte Woche war ich oben in Schleswig-Holstein, in einer Gemeinde, die sehr aktiv ist, in die Stadt hineinwirkt. Und da war eine Frau dort am Büchertisch und die sagte, wir haben so viele Bibeln hier, könnt ihr die nicht für die Mission, kannst du die nicht für die Mission mitnehmen? Und dann sage ich, wir kriegen so viele Bibeln und so viele Bücher, mach es doch einfach so, behaltet die Bibeln hier und verteilt sie in eurer Stadt. Und da sage ich zu ihr, wissen Sie, was ich immer mache, was ich angefangen habe, wenn ich ein Neues Testament oder eine Bibel habe? Es gibt ja diese Tauschbücherbörsen. Kennt ihr vielleicht auch in Bad Rappenau? Da ist da irgendwo so ein Regal und da kann man sich irgendwo einen Roman rausnehmen. Einfach da mal eine Bibel reinstellen. Oder ein Neues Testament. Kürzlich auf dem Bahnhof, dort oben in Schleswig-Holstein, war so ein Austauschregal, habe ich ein Neues Testament reingestellt. Und ich bin mir sicher, irgendjemand wird das nehmen. Aber um diese Frau nicht ganz zu enttäuschen, sagte ich, eine Bibel nehme ich Ihnen. Nehme ich Ihnen ab. Und dann war ich auf der Heimfahrt und dann muss ich tanken. Und dann habe ich getankt, bezahlt, ging raus und dieser Verkäufer war sehr freundlich. Und ich stieg ein und dann fiel mir diese Bibel ein. Und dann fiel mir noch ein, dass unser Missionsleiter beim Frühlingsmissionsfest diese Anfrage gemacht hat, wo hast du in der kommenden Woche Möglichkeit, von Jesus zu reden? War ein Bruchteil von Sekunden. Und da habe ich nicht den Motor gestartet und bin von der Tankstelle weggefahren, sondern habe die Bibel genommen, bin wieder zurück in das Tankstellgebäude und habe dem Mann gesagt, wissen Sie was, ich habe diese Bibel geschenkt bekommen, ich habe schon eine, ich gebe sie Ihnen. Der hat sich so gefreut, dass er, die werde ich garantiert lesen. Lasst uns Zeuge sein. Jesus sagt, ihr werdet meine Zeugen dafür sein. Zusammengefasst, diese Botschaft, die wir weiterzugeben haben, schreibt Paulus an Titus, einen jungen Nachfolger von Jesus. Und er schreibt, als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes unseres Heilandes, hat er uns gerettet, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit. Durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung, Metanoia, Erneuerung im Heiligen Geist, den er über uns reichlich ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Heiland, unseren Retter, damit wir durch dessen Gnade gerecht werden, Erben des ewigen Lebens würden nach unserer Hoffnung. Ein ganz langer Satz bei Paulus. Aber womit er anfängt, ist, die Menschenliebe und Freundlichkeit Gottes ist uns in Jesus erschienen. Gott liebt diese Welt. Und weil er das tut, weil er auch den Drogenabhängigen liebt und der, der sein Leben zugrunde richtet, und weil wir diese Liebe erfahren haben, lasst uns deswegen freundlich und dankbar den Menschen begegnen. Das wird der Unterschied machen. In einer Zeit, wo der Hass und die Hetze und alles Mögliche immer mehr zunimmt, dass wir freundlich den Menschen gegenübertreten, ihnen ein Wort der Ermutigung geben, ein Wort der Wertschätzung und dass wir die Möglichkeit haben, ihnen die beste Botschaft der Welt, das Evangelium, das heißt zu Deutsch die gute Nachricht, weitergeben dürfen. Ihr werdet dafür meine Zeugen sein, sagt Jesus. Amen. Ich bete noch mit uns. Herr Jesus, ich möchte dir Danke sagen, dass du auferstanden bist, dass du den Tod entmachtet hast und dass du zum Vater im Himmel aufgefahren bist und dass du regierst. Und dass du regierst in aller Welt. Und dass du das auch in den dunkelsten Orten dieser Welt tun möchtest, die scheinbar Macht darstellen wie die Stadt Brüssel, europäische Hauptstadt, wo doch so viel Dunkelheit da ist. Und dennoch scheint auch da dein Licht, weil dort Zeugen unterwegs sind. Und dass du auch uns in Bad Rappenau, in unseren Orten gebrauchen willst, dir zur Ehre. Und ich bitte dich, dass du uns Mut gibst. Mut, dass wir uns zu dir bekennen, dass du uns Mut gibst, uns zu deinem Volk und zu deinem Wort zu bekennen und zu stellen, weil du der lebendige Gott bist. Und weil wir darauf vertrauen dürfen, dass du dein Reich vollenden wirst. Wir danken dir dafür, dass du deinen Heiligen Geist uns gegeben hast. Und ich bitte dich, dass du uns mit Freude erfüllst, dass wir nicht schweigen, sondern von dir reden, dir zur Ehre. Amen.